Deutschlandfunk, eine Welt.
Im vergangenen Jahr haben sie ein neues Parlament gewählt. Im Sommer bestimmen die Afghanen einen neuen Präsidenten. Es ist also alles bereitet für politische Weichenstellungen am Hindukusch. Das Problem ist, dass Parlament und Regierung darüber nicht alleine entscheiden können. Wohin sich das Land entwickeln wird, hängt stärker von den seit Monaten laufenden Gesprächen zwischen Taliban und den USA ab als vom Votum der Wähler. Bei den Gesprächen geht es um Sicherheitsgarantien der Taliban, die den US-Soldaten den Abzug erlauben sollen. Der amtierende Regierungschef Abdullah Abdullah zeigt sich über den Gang der Gespräche ohne Kabuler Beteiligung empört.
Es kann doch nicht sein, dass ein geheimer Deal ausgehandelt wird ohne die Vertretung des afghanischen Volkes.
Der amtierende Regierungschef Abdullah Abdullah. Thomas Rottig ist Co-Direktor des Afghanistan Analyst Network und ist gerade erst aus Afghanistan nach Deutschland zurückgekehrt. Ihn habe ich vor der Sendung gefragt, was hinter diesen neuen Spannungen steckt.
Die afghanische Regierung fühlt sich von diesen Verhandlungen ausgeschlossen. Die Taliban wollen ja keine Direktgespräche mit der Regierung. Sie bezeichnen sie als amerikanische Marionetten und sagen, die könnten sowieso nicht selbst entscheiden, das müssten die Amerikaner machen. Das ist natürlich teilweise richtig. Auf der anderen Seite ist diese Regierung die international anerkannte, auch von den Amerikanern. Und insofern ist das schon verständlich, wenn die afghanische Regierung verstört reagiert, wenn sie über diese Verhandlungen überhaupt nicht in Kenntnis gesetzt wird, was es da konkret gegeben hat. Auch die amerikanische Regierung behandelt die afghanische Regierung wie eine Fraktion unter mehreren. Das kam jetzt bei Kämpfen in Mazar-e-Sharif zum Ausdruck, als die Regierung genauso von den Amerikanern kritisiert wurde wie die Gegner, die im Grunde Milizen sind. Das ist verständlich.
Die afghanische Führung hätte selbst einiges zu besprechen mit den Taliban. Sie bereitet eine große Ratsversammlung, eine Loya Jirga mit 2000 Stammesältesten vor. Ist das ein Instrument, um die Taliban einzubinden?
Ja, es sind nicht nur Stammesälteste, sondern Vertreter aller politischen sozialen Schichten. Präsident Rani hat auch den Frauen eine 30-prozentige Beteiligung zugesichert. Und es geht erstmal darum, für diese Verhandlungen, die ja A, noch nicht angefangen haben und B, wenn sie dann laufen sollten, zwischen Regierung und Taliban sicher auch eine Weile dauern werden, da vorher festzulegen, was sind eigentlich die roten Linien, wo können wir Kompromisse machen und wo nicht. Insofern ist der Ansatz erstmal nicht schlecht, aber der Durchbruch, überhaupt Gespräche zwischen Taliban und afghanischer Regierung zu haben, ist bis jetzt nicht geschafft. Und auch die Amerikaner scheinen am Moment nicht so großen Wert drauf zu legen.
Der Westen hat zumindest in den ersten Jahren nach dem Fall der Taliban vor 18 Jahren auch die neuen Freiheiten immer wieder in Afghanistan betont. Menschen- und Frauenrechte zum Beispiel. Da kann man sich jetzt aus aktueller Perspektive nur schwer Kompromisse mit den Taliban vorstellen, oder?
Ja, das ist richtig. Zum einen beharren natürlich die Zivilgesellschaft in Afghanistan und vor allen Dingen die Frauen darauf, dass sie diese Rechte natürlich nicht wieder hergeben wollen. Das ist verständlich. Auf der anderen Seite, wenn man es jetzt mal diplomatisch und analytisch betrachtet, bei Verhandlungen muss es immer ein Geben und Nehmen geben. Und bis jetzt ist nicht klar, wo die afghanische Regierung und auch die afghanische Zivilgesellschaft dort Zugeständnisse machen will. Ohne die wird es nicht abgehen, weil die Taliban letztendlich am längeren Hebel sitzen. Denn sie können sagen, ist in Ordnung, wenn ihr nicht verhandeln wollt, wenn ihr keine Kompromisse machen wollt, wir können den Krieg auch weiterführen.
Sie sagen, die Taliban sitzen am längeren Hebel. Welche Interessen haben die Taliban denn konkret in diesen Verhandlungen?
Die Taliban wollen zurück an die Macht. Sie haben inzwischen eingesehen, sie sind ja lernfähig, dass sie das nicht alleine können. Und sie sind sicher auch der Überzeugung, wie viele andere Beobachter, dass sie militärisch allein an die Macht nicht kommen können. Sie können den Krieg weiter ausdehnen, weiter eskalieren, vielleicht auch mehr Kontrolle über Territorium und Bevölkerung erlangen, aber bis zur kompletten Machtübernahme wäre das noch ein langer Weg und wahrscheinlich ist das überhaupt nicht drin. Insofern müssten sie auch an Kompromissen interessiert sein, aber bei ihnen ist es nicht so dringlich. Sie können weiter Krieg führen. Die Amerikaner wollen ihre Truppen abziehen. Sie wollen es möglichst schnell. Man kann immer noch nicht sagen, ob Trump nicht doch irgendwann der Geduldsfaden reißt und er ohne alle Bedingungen einen Abzug anordnet. Insofern ist der Druck eben auf dieser Seite und damit auch auf der afghanischen Regierung.
Heißt das, dass die Taliban auch bei den Gesprächen mit den USA am längeren Hebel sitzen aus Ihrer Sicht?
Ja, Trump hat denselben Fehler gemacht, den er eigentlich nicht machen wollte, den Obama vor 2014 gemacht hat, als er auch gesagt hat, bis 2014 ziehen wir alle Truppen ab. Und die Taliban dann gesagt haben, das können wir so lange durchstehen und abwarten. Insofern hat sich die US-Regierung damit selber in eine schwierige Position begeben. Das Problem ist jetzt, man hat auch versucht, bei den Gesprächen in Katar einen Waffenstillstand hinzubekommen. Am 20. März ist in Afghanistan das Neujahr. Danach leiten beide Seiten immer die Frühjahrsoffensiven ein. Da wird sehr viel mehr gekämpft. Das wollte man vermeiden. Das war auch ein guter Ansatz, weil es ist natürlich die afghanische Zivilbevölkerung, die am meisten leidet. Aber das scheint jetzt leider sich auch nicht bewahrheitet zu haben.
Das heißt, welche konkreten Schritte erwarten Sie als nächstes bei diesen Gesprächen? Was könnte als Ergebnis da rauskommen?
Beide Seiten konsultieren jetzt erstmal ihre Führung. Deswegen ist der amerikanische Verhandlungsführer ja auch direkt nach Washington geflogen. Die Taliban werden auch Rücksprache halten müssen. Es heißt ja, dass weitere Details festgelegt worden sind über die beiden Punkte, auf die man sich schon grundsätzlich geeinigt hatte, nämlich Truppenabzug und ein Zeitplan dafür. Wir wissen nicht, ob der detailliert jetzt schon vorliegt. Und im Gegenzug Zusicherungen der Taliban Al-Qaida hinterher, das Feld in Afghanistan nicht zu überlassen. Aber die Frage der Einbeziehung der afghanischen Regierung, Konsultationen mit anderen politischen Kräften in Afghanistan und der Waffenstillstand sind bis jetzt wohl dort noch nicht besprochen werden. Also das muss in den nächsten Runden passieren. Aber die Taliban haben gesagt, das machen wir ganz am Ende. Das machen wir, nachdem ein Abzugsplan vorliegt. Und das machen wir unter den afghanischen Fraktionen, unter denen dann die Regierung als nur eine dargestellt wird. Und da liegt halt der Hase im Pfeffer. Da will die Kabuler Regierung nicht ran, denn sie sieht sich ja als sozusagen die dominante politische Kraft, als anerkannte Regierung auf der afghanischen Seite.
Und dann am Ende gibt es auch noch Deutschland. Außenminister Heiko Maas war jetzt in Afghanistan. Er hält eine politische Lösung für möglich. Welche Interessen haben wir dann noch im Spiel?
Ja, Deutschland kann natürlich eine politische Lösung unterstützen, auch indem es zusagt, nach einem Friedensschluss weiter an der Seite Afghanistans zu stehen, finanziell und auch sonst wie zu helfen und sich nicht dann zurückzuziehen. Das wäre ein fataler Fehler. Maas hat ja auch angeboten, eine Friedenskonferenz könne dann wieder in Deutschland stattfinden, wie schon damals nach dem Sturz der Taliban Ende 2001. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Eine Konferenz dann am Ende auszurichten, wo dann nur noch unterschrieben wird, ist jetzt auch nicht das schwierigste Stück der ganzen Arbeit, die noch vor den Afghanen vor allen Dingen liegt.
Sagt der Afghanistan-Experte Thomas Ruttig.